herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir fahren heute also im besten Fall, wie es dazu gekommen ist und was die Person antreibt und wenn es richtig gut läuft, wie immer ganz geheime Backstage-Informationen. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gast ist die Stadtverordnete Isabel Lowitzki. Liebe Isabel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hi Christoph und danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten und wie du weißt, wie jede und jeder weiß, habe ich hier das mittlerweile dick beklebte, mit Fotos geschmückte und über die Linie ausgemalte Parteifreundinnen und Freundebuch. Würdest du dich darin eintragen?
Aber selbstverständlich.
Dann freue ich mich. Also wir fangen direkt an. Name?
Isabel. Isabel Nathalie, das ist mein Zweitname.
Ja, ich hätte direkt gefragt, du weißt es schon. Hat dich schon mal jemand so genannt?
Nein, tatsächlich nicht. Also mein Rufname ist Isabel und Nathalie steht zwar auf meinem Personalausweis, aber ich verwende ihn eigentlich nie.
Okay, dann bleibe ich gerne auch bei Isabel, weil das, finde ich, passt auch richtig gut.
Ja, das wäre gut.
Ich wohne in
Gelsenkirchen-Bur.
Mein Alter?
31.
Hobbys? Hast du Hobbys?
Wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich unheimlich gern Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Bin gerade dabei, Klavier zu lernen. Wenn ich Zeit habe, spiele ich auch gerne Tennis. Und ja, sonst schaue ich mir die ein oder andere Serie oder den ein oder anderen Film ganz gerne an.
Das klingt nach so viel Freizeit, von der ich weiß, dass du sie gar nicht haben kannst.
Stimmt.
Spielst du gut Tennis oder gerne?
Sowohl als auch.
Spielst du gut Klavier oder gerne?
Noch nicht gut. Also ich bin tatsächlich Anfängerin. Also das ist alles gerade Learning by Doing. Ich wollte es schon immer mal machen. Und bin jetzt gerade dabei, über YouTube-Videos mir so die ersten Basics irgendwie anzueignen. Und so ein paar Klimpertöne kommen schon bei raus. Aber
bist du so Autodidaktin, dass du die Sachen erstmal selber beibringst oder lieber selber beibringst, als Unterricht zu haben?
Erstmal ja, um mich, glaube ich, mit der Materie erstmal vertraut zu machen. Und dann steigere ich mich aber mehr und mehr hinein in die Sache. Und dann hole ich mir auch ganz gern externe Hilfe.
Wenn ich jetzt frage nach Lieblingskünstlerin oder Künstler, ist dann jemand am Klavier dabei?
Außer Mozart und Beethoven.
Deine neuen großen Idole.
Genau. Nee, die habe ich noch nicht. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von Paul Kalkbrenner. War ich auch schon mal auf einem Konzert, weiß ich noch, in Dortmund. Auch wenn das hier nicht gern gehört.
Ja, wenn es Paul Kalkbrenner ist, dann ist es okay.
Genau, richtig, ja. Coldplay finde ich total, total klasse, die Band, also unheimlich zeitlos. Ich glaube, in deren Songs könnte ich mich echt verlieren. Das läuft auch ständig rauf und runter bei mir im Auto.
Ist auch so eine Band, wenn man sich anguckt, welche Songs die so haben, dann stellt man erstmal fest, wie viele man von denen kennt und wie viele Hits die in den ganzen Jahren gemacht haben. Ne? Mhm.
Ich bin ein Fan von Stan Laurel und Oliver Hardy Filmen, die ich mit Vorliebe sammle.
Ach, ehrlich?
Ja.
Gibt's ja nicht.
Ja, angefangen mit tatsächlich VHS-Kassetten, schon seit ich klein bin. Ich liebe diese Filme. Und irgendwann hat es angefangen, also zu Hause liefen die Filme immer im TV und irgendwann habe ich mich in diesen Humor verliebt, in die Figuren verliebt.
Und, also es ist dick und doof, ne?
Dick und doof, genau, richtig, genau. Und damals, als ich mit meiner Mutter immer in die Stadt gegangen bin, wie gesagt VHS, ne, war da noch ganz groß geschrieben, gab es dann auch die Filme von den beiden, jeweils für 5 Mark oder so. Da habe ich tatsächlich die letzten 5 Mark irgendwie zusammengekramt und habe mir dann eben diese VHS-Kassette gekauft. Und die habe ich dann alle gesammelt, bis dann irgendwann der DVD-Player kam.
Wie viele Filme haben die jetzt insgesamt so rausgebracht in ihrem Werk?
Sind viele. Ich glaube 50 bis 70.
Boah, ja. Nennt man das Sketch wahrscheinlich schon, ne? So diesen Teilstücke davon. Hast du eine Lieblingsepisode oder so?
Also ich finde tatsächlich den Film, wie heißt das, Swiss Miss, finde ich ganz gut. Ich glaube, der ist Anfang oder Mitte der 30er rausgekommen. Da spielen die beiden so ein Duo in der Schweiz. Das finde ich ganz witzig und also ich finde am besten eigentlich die Filme und am besten die unter der Produktion von Hal Roach entstanden sind.
Mein Gott, du kennst dich ja richtig aus.
Ja, genau. Und ich fand tatsächlich den traurigsten Film, ich glaube, Ende der 40er oder 50er, wo die beiden natürlich schon sehr alt waren. Also ich glaube, da hatte Stan Laurel auch schon seinen ersten Schlaganfall und oder Oliver Hardy und Stan Laurel war auch schon sehr krank. Aber die beiden haben trotzdem noch eben diese Filme gemacht. Aber man hat ihn schon angesehen, sie waren natürlich dann schon sehr krank und natürlich körperlich sehr angeschlagen, aber haben diese Filme trotzdem durchgezogen. Und ich fand das ja, sehr bemerkenswert, aber auch gleichzeitig sehr traurig, weil man wusste, irgendwann geht diese Ära auch dann auch vorbei.
Stark, also da muss ich sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja.
Vielleicht erwartet uns eine ähnliche Überraschung, wenn ich frage, was ich mag.
Was mag ich? Essen. Alles an Essen.
Irgendeinen Superknaller?
Superknaller, Kartoffelpüree. Kartoffelpüree mit Schnitzel, Rahmsoße und Bauernsalat.
Das ist, alles klar, ich glaube, wir müssen an der Stelle unterbrechen und uns das holen, weil jetzt, wo du das so beschreibst, hätte ich auch Hunger. Was ich nicht mag?
Stress. Stress mag ich nicht. Ja. Also ich
das
bin
gut,
tatsächlich eine sehr entspannte Person und Stress ist echt, ja.
Okay, zwei habe ich noch. Mein liebster Ort in Gelsenkirchen?
Oh, da habe ich zwei tatsächlich. Also natürlich zum einen die Schalke Arena. Ich gehe sehr gerne auf Schalke zu den Schalke-Spielen. Und der zweite Ort ist der Stadtwald Buhr. Also ich wohne in unmittelbarer Nähe und genieße es sehr, einfach mal rauszugehen und durch den Stadtwald zu schlendern.
Und außerhalb von Gelsenkirchen?
Paris. Ich liebe Paris. Also Paris ist für mich wirklich einer der traumhaftesten Orte auf der ganzen Welt.
Montmartre?
Alles. Ganz Paris. Komplett. Der Flair, die Leute, der Wein.
Alles klar.
Alles.
Ich bekomme eine Ahnung, wie deine Urlaube verlaufen.
Genau.
Schön, wir haben einiges über dich erfahren. Ich würde gerne in deinen Lebenslauf einsteigen. Mhm. Auch das ist ja hier so üblich in unserem Format. Und wie immer fange ich auch da vorweg mit der Frage an, was denn das erste politische oder historische Ereignis ist, an das du dich erinnern kannst, dass du es selbst miterlebt hast, also im Fernsehen gesehen oder mitbekommen, wie alle drüber reden.
Jetzt muss ich mal überlegen. Also ich glaube, was mich ganz stark geprägt hat, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, das war der Anschlag auf die Twin Towers in New York. Und da weiß ich noch, da habe ich noch mit meinen Eltern in Gladbeck gewohnt, in unserer ersten Wohnung, in so einem kleinen Zechenhaus. Und da saß ich in dem Schlafzimmer meiner Eltern, weil mein Opa mir so einen alten Röhrenfernseher geschenkt hat. Und der stand aber im Schlafzimmer meiner Eltern. Und auf einmal sprangen die Nachrichten an und auf einmal sah man nur diese zwei Türme und die Flugzeuge, die da reinkrachten und ich war total geschockt. Ich glaube, wir waren alle zu Hause geschockt und da herrschte auf einmal so ein Moment der Stille und des Schocks und ja, es war unfassbar und ich glaube, das habe ich so heute noch in Erinnerung. Also auch die ganze Atmosphäre und die Situation und die Bilder und wie das alles passiert ist, also das war ja, sehr prägend.
Hast du schon verstanden, was da los ist?
Ich habe es nicht verstanden, erst später.
Aber man merkt eine Unruhe bei den Eltern und so.
Ja, ja, genau, richtig. Also das war schon keine schöne Situation. Also schaue mir heute noch auch immer die ganzen Dokumentationen, also wenn es zum Jahrestag hingeht, nochmal an und hoffe, dass sich so ein Ereignis nicht nochmal wiederholt.
Jetzt haben wir schon gehört, du bist in Gladbeck aufgewachsen?
Genau.
Und Zechenhaus haben wir auch schon gehört. Ich hätte sonst gefragt, wie bist du aufgewachsen? Hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, wie bin ich aufgewachsen? Also ich glaube, ich bin ein typisches Kind des Ruhrgebiets. Das kann man sagen. Meine Mama hat Migrationshintergrund, kommt aus Serbien. Mein Papa ist der, ja, wie würde man beschreiben, der typische, oder man würde sagen, der typische Malocher. Also meine Familie hat auch Zechenhintergrund. Also mein Papa war auf der Zeche, mein Opa war auf der Zeche. Genau, und ich bin in Gladbeck aufgewachsen und hatte eigentlich eine echt schöne Kindheit. Also noch dieses typische ohne Smartphone aufzuwachsen, nach draußen zu gehen, mit den Nachbarskindern zu spielen, dann Ärger zu bekommen von der Mutter, wenn man zu spät nach Hause gekommen ist. So dieses typische und also war schon echt toll, die Zeit damals, ohne mediale Einflüsse.
Wie ging es weiter? Du bist zur Schule gekommen, wahrscheinlich. Dann genau. wurde es schon etwas unangenehmer, wenn man nicht mehr den ganzen Tag spielen konnte.
Richtig, genau.
Dann bist du in Gladbeck zur Schule gegangen?
Genau, ich bin in Gladbeck-Brauch bin ich zur Grundschule gegangen, zur Schillerschule, die gibt es heute gar nicht mehr. Dann bin ich auf die Gesamtschule gekommen, auf die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck, die einzige Gesamtschule auch in Gladbeck. Ja, da habe ich eine sehr schöne und verrückte Schulzeit erlebt. Also da war irgendwie alles dabei, von Höhen bis Tiefen. Nee, aber ich war sehr gerne auf der Schule.
Warst du Klassensprecherin oder eher so letzte Bank und Quasseln? Ohne dass das nicht, es geht auch beides gleichzeitig, das ist schon klar.
Also, ne? Sowohl als auch. Also ich war auch mal Klassensprecherin, das auch sehr gerne gemacht, war aber auch mal in der hinteren Reihe und habe auch mal den Lehrer geärgert oder die Lehrerin geärgert und ja.
Aber eine unterhaltsame Schulzeit, die du ja auch offensichtlich ganz gut überstanden hast. Mhm. Ich weiß ein bisschen, wie es weitergeht. Ich habe aber noch eine Frage. Deine Jugend, würde ich sagen, war außergewöhnlich, im Gegensatz wahrscheinlich zu deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Mhm. Erzähl.
Ja, also die Gesamtschule habe ich besucht bis zur 10. Klasse und habe dort meinen Realabschluss gemacht. Und dann bin ich schwanger geworden und habe dann meine Tochter Mia bekommen, in sehr jungen Jahren.
Und deswegen war das natürlich bist du etwas anders aufgewachsen als deine Mitschülerin wahrscheinlich.
Ja, richtig. Also ich habe dann, wie gesagt, ich bin dann mit 16 schwanger geworden, also relativ jung Mutter geworden. Ich hatte dann glücklicherweise schon den Abschluss und habe mir dann eben Elternzeit genommen.
Wie war das? Also so vielleicht so in 2, 3 Sätzen. Du erfährst es irgendwie und musst jetzt damit umgehen und musst das irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, auch beichten oder so. Ja. Musst das erzählen. Wie war das?
Also es war natürlich erstmal ein Schock, keine Frage. Und ich glaube, was einem klar wird, ist, dass sein Leben sich jetzt schlagartig verändert.
Verantwortung.
Genau, man trägt Verantwortung. Man trägt Verantwortung für ein kleines Wesen. Man hat eine Vorbildfunktion. Und ich wusste, okay, ich habe mich wirklich aktiv für dieses Kind auch entschieden. Das stand außer Frage. Und ich wusste, okay, jetzt musst du auch so handeln.
Würdest du sagen, dass das dazu beigetragen hat, dass du danach noch, sagen wir mal, zielstrebiger, verantwortungsbewusster wurdest? Oder war das ohnehin schon in dir?
Also mir war immer wichtig, eine Mutterschaft und Elternschaft. Und ich glaube, seine Ziele zu verwirklichen und das zu tun, was man möchte, muss sich nicht automatisch ausschließen. Sondern mir war immer bewusst und ich wusste, das geht auch wenn es Hürden gibt, es geht beides.
Du warst also alleinerziehende, sehr junge Mutter?
Genau.
Und bist dann trotzdem auf dem zweiten Bildungsweg?
Genau, richtig.
Weiter zur Schule?
Genau, ich war alleinerziehend. Ich habe erstmal nach dem Jahr Elternzeit, habe ich dann eine Ausbildung angefangen zur Sport- und Fitnesskauffrau, weil mir war es unheimlich wichtig, einfach zu arbeiten. Ich wollte arbeiten. Ich wollte einen Abschluss machen und das gestaltete sich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ich habe irgendwie das Gefühl, das zieht sich irgendwie bis heute durch und ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber U3-Betreuung gab es früher nicht. Das gab es nicht. Tatsächlich.
Ich würde so gerne beschreiben können, wie dein Gesichtsausdruck da ist, wie du den Zeigefinger hebst.
Ja, weil ich... Ich wusste immer, meine Oma oder meinem Opa denken die dann immer, das gab es früher nicht. Ne? Und ich kann das tatsächlich auch mit der U3-Betreuung sagen. Also tatsächlich, nach dem Jahr Elternzeit war die mir logischerweise ein Jahr. Und ich habe mir gedacht, okay, wie mache ich das eigentlich mit der Betreuung? Ne? Weil die Kinder konnten damals ab 3 Jahren erst in die Kita gehen. Mhm. So. Ja, und dann habe ich aber glücklicherweise eine Tagesmutter gefunden und konnte die auch unmittelbar in meiner Nähe gewohnt hat, damals noch in Gladbeck. In Gladbeck-Rennfort habe ich dort gewohnt und auch schon alleine gewohnt, auch schon zu dem Zeitpunkt. Also ich bin auch relativ früh dann von zu Hause ausgezogen. Ja, musste das dann auch alles organisieren. Und zum Glück, wie gesagt, hat die Tagesmutter dann direkt in der Nähe gewohnt. Und ich konnte dann, bevor ich dann zur Arbeit oder zur Berufsschule gefahren bin, konnte ich dann die Mia dort abgeben und dann meinen weiteren Tag laufen lassen.
Wie hast du, ich stelle mir das alles wirklich anstrengend vor und habe da großen Respekt vor. Und jetzt frage ich mich, wie ist denn die schulische Karriere weitergegangen?
Ja, also ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, mein Abitur nachzuholen. Der Übergang war relativ schwierig. Ich bin dann auch zur Berufsberatung gegangen und irgendwann hatte mir eine Sachbearbeiterin doch das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe empfohlen in Resse. Da habe ich gesagt, ach, da gehe ich doch einfach mal hin. Und dann war ich auf einmal Abiturientin.
Wir raffen ein bisschen zusammen. Hast du bestanden?
Ja, das habe ich bestanden. Aber das war auch absolut neu, weil du bist auf einmal raus aus den ganzen Schulstrukturen und jetzt musst du dich wieder mit Lyrik beschäftigen und irgendwelche Leistungskurse wählen. Und ich hatte zum Glück schon die zweite Fremdsprache, Französisch, die hatte ich schon. Also ich musste dort keine zweite Fremdsprache machen. Ja, aber dann nochmal den ganzen Stoff zu lernen und sich da wieder reinzuarbeiten und reinzufuchsen.
Ja klar, und während die anderen danach frei haben.
Genau, musste ich dann Mia aus der Kita abholen und so weiter und so fort und dann auch nochmal dafür lernen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss wirklich sagen, also die Abi-Zeit war toll. Es hat mir so Spaß gemacht. Auch einfach der zweite Bildungsweg. Ich glaube, Lernen auf Augenhöhe, das war auch nochmal ganz wichtig. Also das war wirklich, ja, eine ganz andere Art zu lernen. Natürlich auch viel mit Erwachsenenbildung zu tun hat.
Da saß wahrscheinlich auch schon eine ganz andere Person da. Nicht mehr den Lehrer als, ja, heute verscheißern wir den mal und wir machen genau. ein bisschen Quatsch und so, sondern eine ganz viel, viel reifere genau. Person wahrscheinlich auch.
Absolut. Ja, weil die Lehrerinnen und Lehrer teilweise genauso alt waren wie die, also dort nannte man die Schülerinnen und Schüler in Anführungsstrichen Studierende. Mhm. Die waren genauso alt.
Ja.
Das war total irre.
Und dann hast du noch ein richtiges Studium, also nicht ein richtiges, also dann wurdest du wirklich genau. Studierende, meine ich im
ja,
Sinne.
Ja, richtig, des genau. Also dieser Weg der Weiterbildung oder der Erwachsenenbildung, der hat mich tatsächlich geprägt. Und dann stand so ein bisschen die Wahl an, ja, was machst du jetzt eigentlich nach dem Abi? Ja, und dann habe ich mir so gedacht, okay, Studium wäre schon cool. Ich wäre dann auch die Erste in meiner Familie, die dann Studium antritt. Und da habe ich gedacht, ach komm, Isabel, versuch's doch einfach mal, ne? Und ich war wirklich komplett orientierungslos.
Das ging uns allen so.
Ja, das ist wirklich total schwierig. Und dann stand ich da irgendwie und ich habe mich auch bei mehreren Universitäten beworben. Also Bochum, Essen, Münster, Bielefeld und so weiter. Also ne, wir haben ja die riesige Universitätsdichte hier im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen. Am Ende ist es Erziehungswissenschaft geworden an der Uni Duisburg-Essen. Ich hatte Erziehungswissenschaft auch als Leistungskurs im Abitur. Fand ich total spannend, sich mit den ganzen Diskursen auseinanderzusetzen und habe gedacht, ach komm, studier das mal. So, und dann fand meine erste Vorlesung statt im Studienfach Erziehungswissenschaft an der Uni Duisburg-Essen und der Professor stand dann in der Vorlesung und fragte uns, wer von Ihnen hat denn als Leistungskurs Erziehungswissenschaft im Abi gehabt? Und alle so ganz stolz die Hand gehoben, ja, hier, wir. Vergessen Sie alles, was Sie bis dahin gemacht haben. Es ist alles Quatsch. Und das war auch tatsächlich so. Also ich glaube, dieses Fach nochmal zu studieren, das war was völlig anderes. Natürlich hat man so vereinzelt mal ein paar Namen gehört. Aber das an Inhalten, was man im Abitur gemacht hat, das, was dann im Studium kam, das war ein Unterschied, Tag und Nacht.
Bachelor?
Genau, Bachelor Erziehungswissenschaft. Und ich bin auch zum Master hin dort geblieben. Also nicht nur, weil der Masterstudiengang mir auch sehr gefallen hat, sondern ich fand die Universität einfach toll.
Und ist auch Erziehungswissenschaften?
Das ist der Master Erwachsenen- und Weiterbildung, also ein aufbauender Masterstudiengang. Also ich habe den Master angefangen und das erste Semester konnte ich glücklicherweise noch in Präsenz studieren. Und dann kam die Corona-Pandemie. Und dann war es so, dass sich das Studium komplett verändert hat und umgestellt worden ist auf die digitalen Semester dann sozusagen. Das heißt auf ein komplett digitales Studium. Also der Master war 4 Semester lang und ich habe dann von 4 Semestern habe ich dann 3 digital tatsächlich studiert. Und das war super, super anstrengend. Ich fand die Inhalte alle total spannend, aber es ist natürlich was anderes, nochmal Präsenzveranstaltungen zu haben oder eben die ganzen Veranstaltungen nochmal in digitalen Settings irgendwie abzuhalten. Das ist ein Riesenunterschied. Wir hatten ja viel Zoom-Meetings. Das heißt, man hat keine Gesichter mehr gesehen, informelle Gespräche sind einfach weggefallen, man hat keine soziale Interaktion gehabt, wie sonst an der Uni, so dieses Kaffeetrinken danach, sich so eine Campus-Tüte holen mit irgendwie Clubmate drin, das war alles weg. Und das war echt richtig, richtig schlimm, weil ich habe total gerne studiert und im Bachelor, ich glaube, ich habe da jede Studi-Party und jede Campus-Tüte mitgenommen und habe das einfach genossen, auf der Wiese zu sitzen. Und vielleicht auch mal eine Vorlesung zu schwänzen. Und das fiel alles weg. Und das war, also ich fand das unheimlich schlimm. Und ich habe das Studium tatsächlich digital auch beendet. Da lief die Corona-Pandemie noch. Und wir sind jetzt im Sommersemester 2022 erstmalig wieder ins Präsenzsemester gestartet.
Du bist immer noch an der Uni.
Ich bin immer noch an der
Uni. Was machst du da?
Ja, ich habe ja auch schon immer nebenbei gearbeitet als wissenschaftliche oder studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft. Und das habe ich auch im Master gemacht, um eben dort auch die digitale Lehre zu unterstützen. Und dann hat mich eine Professorin gefragt, die hatte ein Forschungsprojekt zu digitalen Schlüsselkompetenzen für Studium und Beruf, das sie gerade angefangen hatte. Sie hat schon mitbekommen, dass ich gerade so in der Endphase des Studiums war und meine Masterarbeit schrieb, ob ich denn nicht Lust hätte, in diesem Projekt zu starten als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Oh.
Ja.
Genau, und das war dann so. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann war ich auf einmal wieder an der Uni.
Okay, verstehe.
Ja.
Jetzt haben wir den Bildungszweig mal durchgesprochen und du sagst schon, du bist nebenbei auch immer arbeiten gegangen. Gab es einen richtigen verrückten Job, den du uns am liebsten verheimlichen würdest, aber weil ich jetzt danach frage, musst du es sagen, als Eistüte rumlaufen genau. oder so.
Das wäre cool.
Als Maskottchen von irgendwas.
Das notiert mal für Mia.
Auch schön. Nichts dabei, okay.
Ich habe tatsächlich mal in der Ausstellung Körperwelten gearbeitet.
Oh.
Da werden ja diese ganzen Organe und alles Mögliche ausgestellt.
Damals sehr umstritten.
Also, genau, damals sehr umstritten. Und da habe ich tatsächlich in einer Ausstellung gearbeitet und habe diese ganzen Skulpturen beaufsichtigt. Ne? Und dann bin ich irgendwie 15 Mal um so ein Demenzgehirn rumgelaufen und konnte mir eine Fettleber anschauen. Und das war crazy.
Okay, ja, aber das ist schon spannend. Wie bist du zur Politik gekommen? Du hast vorhin schon gesagt, irgendwann bist du zur Partei gekommen. Mhm. Kannst dich noch erinnern, wie es dazu kam?
Ich glaube, dieser Prozess, sich zu politisieren, kam auch während des Abiturs. Ich hatte auch den Wunsch, mich ehrenamtlich zu betätigen, war aber wieder mal völlig orientierungslos. Wusste gar nicht, okay, was willst du machen, was sollst du machen, was kannst du? Ne? Mach dir doch mal irgendwie Gedanken. Bis dann irgendwann der Gedanke kam, ich möchte mich gesellschaftspolitisch auch engagieren. Wie sieht's denn aus mit so einer Partei? Dann fing tatsächlich diese Auseinandersetzung an, okay, welche Partei soll es werden?
Ja, klar.
Ne? Natürlich. Das heißt, sich erstmal natürlich mit den Inhalten, mit dem Programm auseinanderzusetzen, das Ganze auch natürlich auch sehr kritisch zu hinterfragen. Also ich weiß natürlich von meinem Elternhaus her, und mein Papa auch, Sozialdemokrat, hat auch immer sozialdemokratisch gewählt. Seit ich den Kuli zu Hause gesehen habe, wusste ich, irgendwas dämmerte da hinten.
Gibt also eine kleine Vorprägung.
Genau, richtig. Ja, und das war natürlich, klar, ich bin Merkel-Kind. Also ich habe Gerhard Schröder noch mitbekommen, aber natürlich diese Zeit mit Merkel war natürlich auch sehr prägend. Ja, und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, nach dieser Auseinandersetzung, dass ich in die SPD eintreten möchte.
Wie hast du das gemacht? Einfach online oder bist du irgendwo in einem Parteibüro?
Nee, ich hatte schon tatsächlich Kontakt durch eine Freundin, die selbst auch bei der SPD war. Sie hat dann zu mir gesagt, Mann, komm doch einfach mal in den Ortsverein vorbei und dann stelle ich dich mal vor und dann kannst du das Ganze mal anschauen. Und das habe ich dann auch gemacht damals, bin dann also ganz aufgeregt und ganz nervös zum Ortsverein Burmitter 1 gelaufen, damals noch mit Clemens Wittebuhr als Vorsitzenden, war da total nervös, habe gesagt, hallo, ich bin Isabel. Und alle waren total nett, dann habe ich sehr herzlich begrüßt. Ja, und dann bin ich tatsächlich hängen geblieben. Also,
Burmitter 1.
Burmitter 1, ja, sehr stolz.
Bist du heute Vorsitzende?
Stellvertretende. Okay. Genau, richtig. Also Daniel Schliefke hat den Vorsitz und Karl-Heinz und ich machen den stellvertretenden Vorsitz.
Ah ja, also haben sie dich nicht mehr losgelassen.
Nein.
Und du sie auch nicht.
Ich möchte sie auch nicht mehr loslassen.
Warum ist Burmitter 1 der tollste Ortsverein von allen?
Ich glaube, ich liebe es einfach in diesem Ortsverein. Ich glaube, dieses Miteinander, was wir pflegen. Wir können lachen, wir können streiten, wir können rege diskutieren. Und also ich habe immer gesagt, das war wie ein zweites Wohnzimmer für mich. Also,
ach, schön.
Also es war total schön, dorthin zu kommen. Und man hat sich immer sehr herzlich willkommen gefühlt, verstanden gefühlt. Man konnte immer alles offen ansprechen. Wir diskutieren immer unheimlich viel und gerne, sind auch sehr aktiv. Und ja, es ist einfach ein tolles Miteinander mit dem Ortsverein.
Ich merke schon, du strahlst richtig. Das
ja, genau, richtig. Ja, es macht mir auch wirklich total viel Spaß mit den Leuten. Und jetzt, wenn ich gerade so darüber nachdenke, wie lange man sie jetzt einfach schon kennt. Also ich bin, glaube ich, eingetreten. 2015. Mhm. Ja, und so lange kenne ich die Leute schon.
Du hast, das ist auch kein Geheimnis für viele, du hast als Stadtverordnete kandidiert bei der letzten Kommunalwahl. Mhm. Das hat zumindest im ersten Anlauf sehr knapp nicht geklappt.
Ja.
Das war sicherlich auch einfach eine Enttäuschung, würde ich
sagen. Total.
Ja.
Also tatsächlich haben mir, glaube ich, am Ende so um die 100 Stimmen gefehlt. Und ich muss sagen, die Enttäuschung, ja, war groß. Aber das Erste, was ich gedacht habe, wie bringe ich das dem Ortsverein bei? Also mir taten die Genossinnen und Genossen im Ortsverein. Also das fand ich viel schlimmer, denen zu sagen, Mann, wir sind jetzt nicht im Rat vertreten.
Mhm. Weil die auch so mitgekämpft haben, wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht.
Genau, richtig. Also da ging es gar nicht so um mich, so, sondern ich habe gedacht, scheiße. Und das fand ich eigentlich viel enttäuschender, weil wir wirklich richtig guten Wahlkampf gemacht haben. Ja, und am Ende hat es einfach nicht gereicht. So, ne?
Du hast aber trotzdem deine politische Tätigkeit dann nicht ruhen lassen. Du bist einfach, weiter hingegangen, hast einfach weitergemacht und gesagt, jetzt erst recht. Ne?
Ja,
und genau. Ich raffe es ein bisschen zusammen. Ein Mitglied der Fraktion hat das Mandat zurückgegeben und dann kam die Liste zum Ziehen und deswegen hast du einen Anruf bekommen und man hat gesagt, Isabel, würdest du doch Stadtverordnete werden?
Genau.
Nachträglich.
Damals noch im Urlaub, da war ich dann im Südfrankreich Urlaub und dann habe ich im Urlaub diesen Anruf bekommen. So, ja, Glückwunsch. Du bist jetzt im Rat. Ich habe danach unmittelbar meine Chefin angerufen. Und zu der Zeit war ich ja schon an der Universität beschäftigt und ich weiß, auch mit so einem Ratsmandat geht natürlich auch eine Menge Verantwortung einher. Man muss natürlich
Zeit auch. Ne?
Zeit, genau. Das ist genau die Zeitressource ist natürlich dann auch nochmal wichtig. Und nachdem ich den Anruf bekommen habe, war wirklich mein nächster Anruf. Ich kann nachrücken in den Rat. Wäre das in Ordnung? Und haben alles durchgesprochen und habe ja dann auch direkt eröffnet, dass das auch damit verbunden ist, dass ich auch mal zur Sitzung gehen muss oder vielleicht auch einen Tag mal eine Stunde eher gehen muss. Und war aber alles in Ordnung und dann habe ich das Mandat angenommen.
Was uns alle sehr gefreut hat.
Genau.
Du bist Mitglied der SPD-Ratsfraktion in Gelsenkirchen geworden.
Endlich.
Und endlich. Und hast Bauen und Liegenschaften und Bildungsausschuss bist du Mitglied geworden. Bildungsausschuss, da ist natürlich viel auch von deiner Expertise, kommt da zum Tragen, die du eben durch dein Studium oder durch mehrere Studien und Leistungskurse und so weiter erworben hast. Fühlst du dich wohl?
Total. Muss ich wirklich sagen. Also es macht mir unheimlich Spaß, da auch nochmal neue Perspektiven mit reinzubringen, aber auch nochmal neue Perspektiven mit aufzugreifen und wie so das kommunale Bildungsmanagement eigentlich so agiert und wie das Ganze, also natürlich, ne, an der Universität, ich habe diese theoretische Brille auf. Ne? Also ich lese gefühlt eine Million Texte darüber und ganz viel Theorie und dann auf einmal sitzt du da in der Praxis und da wird schon ganz häufig so dieses, wie wird es in der Theorie beschrieben und wie wird es tatsächlich in der Praxis umgesetzt? So, das ist schon sehr spannend, live mitzuerleben und auch mitgestalten zu können.
Ne? Ist denn die Arbeit im Rat und in den Ausschüssen ungefähr so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja.
Gibt es etwas, was anders ist?
Ich muss sagen, manche Vorlagen und manche Dokumente, die wir dann vor den Sitzungen lesen müssen. Die sind von den Formulierungen her manchmal doch schon ganz schön.
Verstehe, das ist, ist kein Roman.
Genau. Also da gab es auch schon mal, natürlich erlebe ich das auch an der Uni, aber das ist natürlich dann so ein bisschen auch Verwaltungslogik, die dahinter steckt. Und da muss man natürlich die eine oder andere Passage dann nochmal lesen und nochmal lesen und gegebenenfalls dann nochmal nachfragen. Genau, aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, wo man einfach reinkommt.
Ich glaube, das ist dir ganz gut gelungen bisher.
Ja.
Ist ja jetzt auch schon eine Zeit.
Ja, genau, seit August bin ich im August bin ich nachgerückt. Und
wirst du einen ausgeben zum Einjährigen? Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Bleibt unter uns. Ne? Genau. Wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade und ich würde gerne wissen, wenn du jetzt auf einen junges Mädchen oder einen jungen Jungen treffen würdest, die so sagen, Frau Stadtverordnete, ich würde auch gerne Politik machen. Vielleicht sogar unabhängig von der Partei. Ich würde einfach gerne auch in der Politik mitmachen. Was würdest du denen raten, wie sie es angehen sollen?
Also ich hatte solche Situationen tatsächlich auch in Wahlkämpfen und ich war dann immer total aufgeregt und habe mir dann immer überlegt, okay, was sage ich jetzt? Tatsächlich. Und ich glaube, genau wie du es auch beschreibst, ich glaube, es ist jetzt unabhängig von der Partei oder so. Ich finde es wichtig, einfach auch Leute zu motivieren und auch zu animieren, zu sagen, engagiert euch politisch, demokratisch. Einfach machen, einfach dorthin gehen mit seinen Themen, die man gerne behandeln möchte, mit seiner Meinung und sich dafür stark machen. Ich kann dazu nur animieren, ich finde das unheimlich wichtig. Meine Tochter ist heute 13. Das heißt, bei uns gibt es zu Hause auch die eine oder andere heiße politische Debatte. Ja, sehr rege und super interessant. Und genau.
Ich fand auch super interessant, mich mit dir zu unterhalten und über deinen Lebenslauf und deinen Werdegang so ein bisschen zu erfahren. Du bist in meinen Augen sehr bereit, immer alles zu geben. Und wenn es nicht sofort klappt, dann versuchst du es halt nochmal, bis es dann klappt. Und dann setzt du dich durch und setzt dich ein für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Und du bringst Ideen und Expertise ein. Und dabei gibst du eine ganze Menge von deiner Persönlichkeit. Liebe Isabel, Gelsenkirchen braucht Menschen wie dich und ich danke dir stellvertretend dafür, ganz persönlich. Und ich danke dir, dass wir uns heute unterhalten durften. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Vielen lieben Dank.
Und wie immer verabschiede ich mich schon jetzt und überlasse dir das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage. Und von dir würde ich gerne wissen, was ist dein liebstes Zitat?
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.